und herzlich willkommen beim Podcast von Stama Austria, dem Dachverband der österreichischen Stadtmarketingorganisation. Mein heutiger Gast ist Urs Treuthardt. Urs ist Geschäftsführer von Bodensee Vorarlberg Tourismus, einer Destinationsorganisation, die sich um die Vermarktung und Gestaltung der Region zwischen Bregenz und Feldkirch in Vorarlberg kümmert. Er gehört zu den innovativsten Touristikern Österreichs und beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie die Region im Westen Österreichs zukunftsfähig gestaltet werden kann. Ich habe mich mit Urs über gute Räume und ihre Wirkung auf Entscheidungen und datengetriebene Entscheidungen unterhalten. Hallo Urs.
Hallo Edgar.
Herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, warst du irgendwo in Italien am Strand und hast dein Büro nach Italien verlegt. Jetzt sitzen wir hier in einer Raumkonstellation, die du hast bauen lassen, weil du gesagt hast, so kann man irgendwie besser arbeiten. Man könnte gerade den Eindruck haben, du fliehst vor deinem Büro. Aber vermutlich hat es einen anderen Grund. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit der Frage, was Raum mit uns macht und was Raum in Bezug auf Entscheidungen und auf Arbeit mit uns macht. Erzähl kurz, also der Raum, in dem wir uns befinden, nennt sich Data Room. Was hat es mit dieser Konstruktion auf sich und wieso glaubst du, dass es so etwas braucht, um besser entscheiden zu können?
Also der ursprüngliche Gedanke war die Frage, was der Raum mit Begegnungen macht. Wie kommen Leute gut und gerne ins Gespräch? Und da haben wir schon seit 2012 ein Format entwickelt, das nennt sich Maislet Bodensee, wo wir genau darüber sprechen, wie Begegnungen in der Zukunft ausschauen. Und dort inspiriert durch viele Architekten, die wir interdisziplinär auch zusammengenommen haben und Theaterdramaturgen, was Raum mit einem macht, was macht das mit Menschen, wo sitzt man gern, wo spricht man gern über verschiedene Sachen, wo begegnet man sich gern und da ist der Raum ein wichtiger Akteur.
Ihr habt euch aus dem Kongressgeschäft heraus mit der Frage von Begegnung beschäftigt und aufgrund dieser Erfahrungen kamst du auf die Idee, einen Ort zu bauen, wo ihr genau das üben könnt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das war eine Kombination daraus. Also die ursprüngliche Idee dann war, wie kann ich von Daten lernen? Darum auch Daten Data Room. Wie kann ich besser verstehen, wer hier in unserer Destination ist und was er tut und wie kann ich das Produkt anhand von Wissen, von Daten so anpassen, damit der Lebensraum zukunftsfähig wird. Und dann sind wir darauf gekommen, dass die Daten alleine nichts bringen, sondern man muss da drüber schauen, man muss verschiedene Leute einladen, die darüber sprechen, man braucht ein Zukunftsbild und dann sind wir sehr schnell wieder drauf gekommen, dass das in einem Raum stattfinden muss, in einem physischen Raum, wo die Leute über die Daten schauen in Diskussion kommen. Und so ist dieses Raum-in-Raum-Konzept entstanden, auch aus dem Hintergrund, und darum sitzen wir hier in einer Halle, dass man nicht neue Sachen per se braucht, sondern viele Räume halt leblos und herzlos sind, gerade Räume, wo man sich eigentlich trifft und Meetings abhält. Und so möchten wir eigentlich nachhaltig auch diese Räume wieder aufwerten mit diesem Raum-in-Raum-Konzept, diesem Data Room, diesem Gerüstbau und auch mit dieser Lichtatmosphäre und mit diesen verschiedenen Zonen, also Werkstatt Werkstatt und Lagerfeuer, wo man dann in verschiedenen Settings mit den Leuten sprechen kann.
Mhm. Auf das Thema Daten möchte ich nachher nochmal etwas genauer oder länger eingehen. Bleibe nochmal kurz bei dieser Frage der Begegnung und der Entscheidung. Also ich habe es verstanden, für euch ist es wichtig, einerseits quasi das üben zu können, zweitens leeren Räumen auch eine gewisse Atmosphäre wiederzugeben oder quasi auch eine mögliche Nutzung, eben indem man in eine Halle wie dieses Konstrukt baut, um daraus dann einen Begegnungsort zu machen. Aber wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, geht es grundsätzlich bei Kongressen, Tagungen oder vielleicht sogar, das müsstest du mir beantworten, auch bei täglichen Meetings auf der Arbeit ganz, ganz stark um die Frage des Raumsettings. Also unabhängig davon, ob wir jetzt hier dieses Konstrukt gebaut haben, würdest du sagen, es macht etwas mit der Entscheidungs- oder mit der Entscheidung als solches, in welchem Raum es stattfindet und wie dieser Raum gestaltet ist.
Ja, das ist sicherlich ein Teil davon. Der andere Teil ist der Teil des Hostings. Also nur der Raum bringt auch nichts. Sondern man muss den auch gut hosten, man muss den gut kuratieren, man braucht die richtigen Leute dazu. Also welche Leute treffen sich da? Also das spielt da alles zusammen. Und darum kommt es ja daher, weil wir sagen, okay, nur so hat auch die Veranstaltung oder ein Meeting oder ein Kongress auch nur Zukunft. Denn wir müssen ja was schaffen, das sagt der Soziologe. Gerald Schulze hat das treffend formuliert, dass er sagt, okay, das sind ja Orte, die für das Hirn und für das Herz wieder sind, oder? Und sonst ist es überflüssig, oder? Und wenn wir uns treffen, dann muss das so gestaltet werden, der Ort, das Hosting, dass man sich gerne begegnet, dass daraus Beziehungen entstehen. Weil sonst mache ich das vor dem Computer heute, oder? Also mache ich das online, ist viel effizienter, wenn ich Agenden abhandeln muss, dann mache ich das heute vor dem Computer, und das ist viel effizienter, viel nachhaltiger und geht viel schneller. Wenn es aber darum geht, Kreativität und Entscheidungsfindung und eben über Daten zu schauen und in einen guten Dialog zu treten, dann macht eben Raum und die Kuration dessen sehr viel aus.
Ich stelle mir gerade so unsere Kolleginnen und Kollegen vor, deren Alltag wahrscheinlich häufig darin besteht, dass sie ihre wichtigsten Sitzungen in irgendwelchen Sitzungszimmern im Rathaus, fünfter Stock, U-Bestuhlung. Wenn sie Glück haben, ist die Sekretärin so nett und stellt Wasser und Kekse noch irgendwie ein. Das ist dann nach deiner Beschreibung vielleicht nicht der ideale Ort, um über Visionen und Zukunftsbilder einer Firma zu reden. Hast du hier die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich dieses Setting auch Runden zu besseren Entscheidungen gebracht hat? Also würdest du so weit gehen zu sagen, es macht Sinn, ins Hosting zu investieren vor einer wichtigen Sitzung?
Ja, unbedingt. Und ich bin in letzter Zeit schon so darauf fixiert, dass wenn ich eingeladen werde, und ich werde viel eingeladen zum Thema Innovation und Transformation, und dann kommst du in einen Raum eben, und du beschreibst es richtig, U-Bestuhlung 25 Meter auseinander, und du sprichst dann über Innovation. Da geschieht einfach nichts. Also dann lass es lieber bleiben. Und du merkst, dass die Leute wollen da nur raus. Nach 2-3 Stunden, und dann bekommst du noch einen Filterkaffee draußen, das macht nichts mit dir. Du möchtest da weg, und das sind wichtige Themen. Also die Leute müssen ja mit Freude wieder dahin gehen. Und hier, wie das geht, das probieren wir eben auch. Das ist ja unser Labor für Bewegungskultur. Das muss man auch üben. Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss das spüren. Und dieses Gespür, was gute Begegnungen mit einem machen und wie man dann Entscheidungen trifft, das ist essentiell. Und ich bin ehrlich gesagt schon so weit, dass ich an solchen Meetings einfach nicht mehr teilnehme, weil sie eine Zeitverschwendung sind. Mhm. Also, und wenn sie nicht gut kuratiert sind und eben einfach in irgendeinem leblosen Sitzungszimmer gemacht werden mit viel zu vielen Leuten, dann passt das nicht, dann ist das eine reine Zeitverschwendung.
Also wenn jetzt jemand in Vorarlberg eine Sitzung plant, der hat natürlich Glück, weil er kann dich und dein Team fragen. Aber was würdest du Menschen aus den anderen Bundesländern empfehlen? Wie kommt man zu so einer Hosting-Qualität? Ist einfach auszuprobieren, in sich selbst reinzuhören, wie es einem selber dabei geht, oder ja, wie schaffen wir es grundsätzlich in unseren Organisationen, die Sitzungskultur zu verbessern?
Ja, so wie du es gesagt hast, also selber ausprobieren, den Mut beweisen, das halt nicht so zu machen, wie man es sonst immer üblich macht, mit Beamer vorne und U-Bestuhlung, sondern auch wirklich und auch in sich selbst reinzuhören, eben wo verbringe ich gerne einen Abend mit Freunden? Wo fühle ich mich wohl? Wie komme ich gut ins Gespräch mit Leuten und was braucht es dazu? Und das ausprobieren und die Gruppen auch nicht zu überladen. Also das merke ich auch immer, dass es viel zu viele Teilnehmer gibt. Das leistet das einfach nicht. Dann wird es brutal ineffizient und man kann nicht 25 Leute einbinden in einen guten Dialog. Das geht nicht. Und die Teilnehmer wirklich gut kuratieren. Wer hat was zu diesem Thema beizutragen? und nicht einfach den einzuladen, den man halt einladen muss, sondern die Leute einzuladen, die auch wirklich einen Beitrag dazu leisten können und dann auch mit dieser Zeit gut umzugehen. Also, weil die Leute nehmen sich Zeit für etwas und da muss auch für sie selbst was rauskommen. Und man muss das Ziel genau definieren und man muss das ausprobieren und man muss Räume schaffen, wo das gelingen kann und man auch mal scheitern kann. Dann geht es vielleicht mal nicht so gut. Und auch das Zulassen, dass nach diesen, und das ist hier, gerade hier im Data Room oft geschehen, die Fragen nach der konkreten Antwort. Also ein guter Dialog ist eigentlich dann, wenn mehr Fragen entstehen. Das ist eigentlich, wenn du angeregt danach rausgehst. Oder? Und das auch zulassen. Oder? Das zulassen und offen in diese Formate. Und das muss auch gut gehostet werden. Eben. Das muss gut geführt werden. Mit dem steht's und fällt's. Und wenn man das tut und das selbst versucht, die Art of Hosting, da gibt es auch Trainings. Also das ist auch etwas, was ich sehr stark empfehlen kann, jedem so ein Art of Hosting Training. Da geht es genau um den Einsatz von verschiedenen Formaten. Und dann einfach ausprobieren und das ein bisschen anders machen und sich immer wieder fragen, okay, wenn ich irgendwo eingeladen bin, wo fühle ich mich wohl, wo komme ich gut ins Gespräch und wo gehe ich gerne hin?
Ein sehr schönes Bild. Also es macht richtig Spaß, sich das vorzustellen. Aber an einem Punkt hänge ich noch, weil du vorhin gesagt hast, sich die Leute auszusuchen, die was zu sagen haben und mit denen man sich gerne über das unterhalten würde. Das geht bei Gremien jetzt ja natürlich nicht immer. Also viele unserer Kolleginnen und Kollegen würden sich freuen, sie dürften bei ihren Gremien sich aussuchen, mit wem sie gerne reden wollen und mit wem nicht. Aber wäre es eine Möglichkeit oder vielleicht eine Empfehlung auch deinerseits zu sagen, okay, die Gremien sind das eine und selbst da kann ich natürlich schauen, ist so zu gestalten, dass ein gutes Gespräch passiert, aber sich vielleicht zusätzlich zu gewissen Themen eine gut kuratierte Gruppe von Leuten zu suchen, um ein Thema mal zu diskutieren, das dann eventuell wieder in ein Gremium gekippt wird, aber einfach auch mal außerhalb der Gremien sich gute Leute zu suchen für gute Gespräche.
Ja, und absolut. Und ich sehe das ja auch jetzt während Corona, haben wir auch gelernt, dass eben Agendapunkte und Gremiensitzungen, die auch ich abhalten muss, und Vorstandssitzungen, Agendapunkte 1 und 2 bis 7, die du abhalten musst, ich muss sagen, das mache ich heute lieber online. Also das muss man, diesen Einsatz, wo ist es effizienter, sich online zu treffen und wo ist es dann effizient, um ein Thema wirklich zu sprechen und wo braucht es die Kreativität des Menschen, weil da muss man auch hinreisen, das darf man auch nicht vergessen. Also die Anreise an diese Orte ist nicht zu unterschätzen, oder? Auch wenn das, und da verliert man viel Zeit, das ist man nicht effizient, oder? Und ich habe gemerkt, die ganzen Meetings, die ich auch abhalten muss, die mache ich heute lieber online. Und da ist man effizienter und da spricht man darüber und dann passt das statutarisch dann hat man sich da abgestimmt, oder? Und die anderen, das muss man halt einfach lernen, wo braucht es die Kreativität, wo braucht es die Auseinandersetzung, immer braucht es das nicht, oder? Generell, finde ich, machen wir sowieso zu viele Meetings und Seminare, also das ist ein riesen Zeitverschwender, wenn man das eben nicht gut macht und die Ziele nicht gut definiert und das nicht professionell macht. Also Punkt A, generell zu hinterfragen, braucht es das wirklich? Wenn, welches Format braucht es dazu? Also was will ich daraus? Soll es einen Kreativitätsansatz haben oder braucht es die Begegnung? Und wenn es die Begegnung braucht, dann bitte richtig gut machen, weil sonst ist es eine Zeitverschwendung. Und gerne, auch eben über MS Teams oder ein Online-Meeting, ist oft viel effizienter, wenn es nicht darum geht, eben wichtige Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Vielen Dank für diesen doch sehr inspirierenden Tipp. Ich würde noch ganz gern auf den zweiten Begriff im Data Room zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt viel über den Raum geredet und jetzt geht es noch ein Stück weit über Daten. Du hast vorhin schon erwähnt, das war eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Haupttreiber oder einer der beiden Treiber vielleicht, diesen Raum zu konzipieren, in dem ihr von Daten lernen wolltet. Das hat mich dann etwas verwundert, weil ich dachte, wir haben so viele Daten und die Daten lägen vor und Facebook weiß eh alles über uns und wir müssen die nur fragen. Ist es nicht so oder ist es ein bisschen komplizierter?
Ja, ich habe das am Anfang genau gleich das Gleiche gedacht. Mit diesem Gedanken bin ich genau rein und auch mit diesem Anspruch. Ich habe gesagt, du, wenn Google und Facebook und alle wissen alles über uns, dann muss uns das gelingen, das zusammenzutragen. Und die Daten sind ja vorhanden. Und dann sind wir aber, als wir die Fragen, also das war dann das erste wichtige Learning, okay, Daten sind vorhanden, aber wenn du keine wirkliche Frage oder keine Entscheidung zu treffen hast, dann bringt dir das auch nichts. Also dann musst du sie auch nicht zusammensuchen. Das war mal das erste Learning. Wir haben dann die Frage gestellt, wie hat sich der Tourismus durch die Pandemie bei uns in der Destination verändert? Und dann sind wir schon auf die Welt gekommen, was Leute verstehen, was Daten sind. Also Daten in PDFs gefangen, mit dem kannst du halt nicht arbeiten. Daten in Einsen und Nullen, die du verschneiden kannst und die standardisiert sind, mit denen kannst du was tun. Also und übrigens auch bei mir, oder? Es fehlt uns am Grundverständnis, wir nennen das Data Literacy, also am Grundverständnis, was Daten tun, wo Daten herkommen. Wir haben das vergessen, wie man die liest, wie man die verarbeitet, was das überhaupt ist. Jeder spricht darüber, aber keiner weiß eigentlich genauso, was das ist und über welche Daten wir dann konkret sprechen, oder? Also sind es Bilder oder sind es Dinge? Die meisten eben sagen dann, ja, wir haben schon Daten und dann fragst du, ja, wo? Und dann kommt eine Excel-Tabelle raus oder ein PDF oder ein Word oder und da fehlt's halt, da fehlt's dann an vielen Orten. Also es gibt auch hier im Land Vorarlberg gibt es gar keine Übersicht, wer welche Daten besitzt und in welcher Qualität und zu welchem Thema die aufgearbeitet wurden. Und da besteht ein Riesenpotenzial, auch für das Gemeinwohl. Also wenn du Daten mit öffentlichen Mitteln auch einkaufst, dass die für verschiedene Zwecke auch brauchen kannst, oder? Und wenn du sie für das Gemeinwohl brauchst, weil das ist ja, also die privatwirtschaftlichen Firmen, die wissen alles über uns und machen richtig Geld und wir bringen es nicht zustande, diese Daten zu nutzen für das Gemeinwohl, oder? Und das hängt viel auch mit dem Datenverständnis zusammen und das ist mal die erste große Baustelle. Es ist auch nicht das Problem, dass wir nicht genügend Daten hätten, das haben wir auch. Und das sagt auch Viktor Mayer-Schönberger, der hier war, der genau diese Sachen erforscht und auch sagt, dass uns hängen die Daten aus den Ohren raus, aber es ist nicht die Menge an Daten und Daten sind auch nicht das Gold der Zukunft, sondern Daten sind nur so gut, wie man damit arbeitet. Und da fehlt es halt auch an vielen Ecken und Enden. Wir gestalten viele Dashboards momentan und kaufen Daten ein und wissen am Schluss gar nicht, A, was wir damit tun sollen und B, noch viel schlimmer, dass niemand die Entscheidung trifft darüber. Also man kauft es ein, ich habe momentan das Gefühl, also man kauft viele Daten ein, um zu bestätigen, was man eh schon weiß, anstatt mit denen zu arbeiten und darüber zu schauen, und die auch zu verschneiden. Ja.
Also den zweiten Teil, ich glaube, den habe ich verstanden. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Frage und wir brauchen etwas, das wir entscheiden wollen. Und dann können uns Daten helfen, wenn wir wissen, wie wir sie nutzen, diese Entscheidung besser zu treffen. Wo ich nochmal nachhaken möchte, ist diese Frage, wie diese Daten vorliegen. Du hast gesagt, also man sagt, ja, wir haben Daten und dann ist es wie ein PDF. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ein Standort macht eine Analyse über, keine Ahnung, gewisse Kennzahlen an diesem Standort, ja, Frequenzen, touristische Kennzahlen und so weiter. Und sehr häufig werden die beauftragt. Also in der Regel sind es nicht die Akteure selber, die diese Erhebung machen können, sondern man lagert es aus. Und in der Praxis passiert es ja dann häufig, dass dann gibt es eine Präsentation und einen Abschlussbericht und da ist dann der Status quo in einem PDF, das auf einer PowerPoint basiert. Und das gibt es dann als PDF oder ausgedruckt dann quasi. Und wenn ich die Daten oder wenn ich das aktualisieren möchte, 5 Jahre später, gebe ich der gleichen Firma oder einer anderen Firma den gleichen Auftrag und dann kriege ich eine neue PowerPoint als PDF. Und deine Idee wäre zu sagen, wenn ich im ersten Ansatz diese Daten als offene Daten bekommen hätte und bei der Aktualisierung auch noch, dann könnte ich auch danach mit diesem Überblick von vor 5 Jahren und heute ganz anders arbeiten, weil ich vielleicht Fragen, die erst danach kommen, tatsächlich durch diese Daten beantworten kann und sie nicht jedes Mal wieder neu beauftragen muss. Das heißt, einen großen Mehrwert an Daten habe ich dann, wenn diese Daten in einem lesbaren Format, was auch immer das dann ist, da gibt es, denke ich mal, verschiedene Qualitätsstufen, aber grundsätzlich in einem lesbaren Format vorherrschen. Ist das so korrekt?
Genau, das ist absolut korrekt und das haben wir auch gesehen. Es braucht Daten, also 0 und 1, damit du die wieder verwenden kannst. Und wenn du sprichst Wertschöpfungsstudien an, die wir viel machen oder auch in Stadtmarketings viel, viel gebraucht werden. Oder? Jetzt muss man sich vorstellen, das gibt es ja, diese Daten, es gibt Mobilitätsdaten, wir haben SIM-Karten-Tracking gemacht, also da kannst du heute über A1 und Hutchinson und wie sie alle heißen, kannst du sehr gute Daten, Bewegungsdaten mal haben, hast du mal den Bewegungsdatentopf. Dann brauchst Wertschöpfungsdaten, die kannst von Kreditkartendaten kannst du kaufen und das verschneidest noch mit Wetterdaten. Also wenn du drei Datensätze mal hast, über die du verfügen kannst und du verschiedene Thesen und Fragen drüber laufen kannst, dann hast du schon sehr viel. Dann fängt aber die Arbeit eigentlich erst an, oder? Und es bringt nichts, wenn jede Stadt die einverkauft, das ist viel zu teuer. Wir müssen auch davon wegkommen, dass jede Destination oder jede Stadt die einzelnen Daten einkauft, weil das rechnet sich auch nie. A, hast du in der Stadt gar nicht diese Datenexperten, die das lesen können. B, kosten diese Daten halt viel, das ist deren Geschäftsmodell, das ist halt so, das haben wir abgegeben, oder? Aber wenn du zusammenspannst und die im großen Topf einkaufst, dann kannst du mit denen arbeiten. Aber das ist auch der große Trugschluss vieler, die sagen dann, okay, jetzt habe ich die Daten, aber dann fängt die Arbeit wirklich erst an. Dann musst du die analysieren, dann musst du Leute einladen, dann musst du drüber schauen, dann musst du die verschiedenen Hypothesen erstellen, dann musst du die Grundlage für besseres Entscheiden anhand von dem arbeiten. Und das unterschätzen viele Leute. Und es ist auch nicht getan dann mit einem Dashboard. Aber wirklich was verändern, tust du erst im Prozess danach. Oder? Also wir müssen zwei Sachen meiner Meinung nach tun. Wir müssen wichtige Daten wieder zurückholen zu uns. Und auch wenn wir Gästekarten oder digitalisierte Gästekarte machen und so weiter und so fort, dass wir sagen, okay, wir behalten die Daten. Also auch bei uns bezahlen halt die Gäste mit Daten. Aber die stellen wir dann für das Gemeinwohl zur Verfügung. Also wir müssen an die großen Datentöpfe ran und wir müssen begreifen, dass es erst nachher anfängt. Also das Arbeiten mit Daten ist erst nachher effizient, wenn du dann die richtige Frage und den ganzen Prozess dahinter stellst. Und das wurde uns hier auch klar in diesem Projekt.
Gibt es auch hier wieder für unsere Kolleginnen und Kollegen einen Tipp, wie sie mit diesem Riesenfeld beginnen können, weil ich glaube, man wird es noch nirgends studieren können oder eine Weiterbildung in dem Bereich machen, sondern das, was ihr hier macht, ist ja doch Pionierarbeit. Dennoch gibt es sicherlich einige, die sich ebenfalls auf den Weg machen wollen. Was würdest du denen empfehlen? Wie beginnt man so eine Reise?
Gute Frage. Und wir sind übrigens auch immer noch am absoluten Beginn der Reise. Aber wie uns Viktor Mayer-Schönberger gesagt hat, dass wir da doch schon weit vorne sind in diesem prozessualen Denken. Also beginnen mal zu sagen, okay, das ist wichtig, ich habe wichtige Entscheidungen zu treffen und ich will das datenbasiert machen. Dieser Entscheid muss man mit allen Konsequenzen, was dahinter kommt. Wenn du das nicht hast, dann lass es besser sein. Muss ich heute ehrlich sagen, weil das geht jetzt nicht mehr lange, dann macht die künstliche Intelligenz, bearbeitet uns das sowieso alles. Also kannst du das Geld jetzt sparen, wenn du hinten nicht bereit bist zu investieren. Oder? Wenn du das aber bist, dann brauchst du die besten Köpfe. Dann musst du mit einem offenen Geist daran gehen und Step by Step das ausprobieren in kleinen, eben kleine Hypothesen, kleine Fragen. Oder mal mit einer Frage beginnen und dann suchst du und dann gehst du wieder zurück, dann passt die Frage an, dann bringst du die Leute zusammen. Also wie arbeitet man mit dem? Und das ist eigentlich der Prozess. Und nicht gleich, das machen wir auch oft falsch, nicht gleich einen riesen Data Hub Space errichten, wo dann am Schluss mit viel Geld, wo dann am Schluss hinten nichts rauskommt. Also entscheide zuerst, okay, jawohl, ich möchte diesen Weg gehen, der ist mühsam. Das ist Step by Step und in kleinen Schritten und darum arbeiten wir auch hier mit Service Designern zusammen, das ist genau der Gedanke dahinter, dass du klein anfängst und immer wieder Iterationen machst und damit lernst und so weitergehst. Also diese zwei Sachen kann ich empfehlen, aber diesem steht wirklich, und heute muss ich sagen, also wenn du nicht bereit bist, die weitere Arbeit damit zu machen und kein gutes Team, kein gutes Setup hast, dann muss ich heute sagen, lass es lieber bleiben, weil dann gibst du viel zu viel Geld aus für nichts.
Das heißt, in die Menschen und in den Prozess zuerst investieren, ja, und dann schauen, mit welchen Daten man arbeitet, anstatt viel Geld für Daten auszugeben, genau, und sich dann zu fragen, oh, was mache ich jetzt damit? Genau. Super. Vielen Dank für das Gespräch und für die wertvollen Tipps.
Danke dir.